Ja, danke, Herr, für diese Verheißung, dass keine Macht dieser Welt uns aus deiner Hand berauben kann, dass wir dir in aller Ewigkeit gehören, wenn wir uns zu dir bekennen. Ich danke dir, Herr, für deine große Treue und ich danke dir für diese Verheißung. So, Herr, lass dein Licht in unseren Herzen hineinfluten. Rede du jetzt mit uns, öffne du uns dein Wort. Amen. Helmut war immer ein etwas schwieriger Mensch. Er sah immer mürrisch aus, also es war ziemlich egal, sah immer mürrisch aus, grunzte manchmal. Das ist keine Übertreibung sogar. Er konnte auch ganz großzügig sein, aber wenn man ihm mal in die Quere gekommen ist, etwas gemacht hat, was ihm nicht gepasst hat, pass auf, das könnte unangenehm werden. Und gut, es sind manche Situationen, wo ich mich darum bemühe, nicht zu sehr neugierig zu werden. Nicht immer einfach, aber ich habe nur ein bisschen nebenbei mitgekriegt, dass ein Verwandter von Helmut verstorben war und dass ihm rechtlich gesehen ein Anteil von der Erbe zustand. Und das hatten die anderen Verwandten wohl nicht so schnell gesehen, nicht so schnell gewollt, wie auch immer das sich verhalten hat. Wie gesagt, ich habe mich da ein bisschen dezent rausgehalten, aber habe nebenbei mitgekriegt, dass Helmut da richtig Rabatz gemacht hat. Er hat auf sein Recht bestanden, dass er seinen Anteil von dieser Erbe bekommt. Und am Ende ist es ihm gelungen, dass er sich durchgesetzt hat gegen diese andere Verwandtschaft. Und von dem, was ich mitgekriegt habe, hat er mit dieser Verwandtschaft auch nie wieder geredet. Und die natürlich auch nicht mit ihm. Das ist so eine Sache. Bei einer Erbschaft, oder es heißt überhaupt, beim Geld hört die Freundschaft auf, ne? Und es ist vielleicht auch etwas in diese Richtung, etwas aus dem Grund, dass es manchen Leuten ein bisschen unwohl, unangenehm wird, wenn der Pastor anfängt, über Geld zu reden. Bleibe du bei dem lieben Herrn Jesus, erzähle du von ihm und komm mir nicht zu nah, so nach dem Motto. Allerdings, Fakt ist, wenn wir den lieben Herrn Jesus ehrlich betrachten und auch mit offenen Ohren zuhören, finden wir, dass er uns noch viel mehr am Schopf packt, als was ich je getan hätte. Er hat viele sehr direkte Worte. Und in unserem Text für heute fängt es eben damit an, dass einer kommt und sagt, hilf mir, meinen Anteil von der Erbe zu bekommen. Ich lese aus Lukas Evangelium, Kapitel 12, die Verse 13 bis 21. Einer aus der Volksmenge bat Jesus: Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler bei euch eingesetzt? Dann sagte er zu den Leuten: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn das Leben eines Menschen besteht nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt. Und er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er bei sich selbst: Was soll ich tun? Ich habe keinen Platz, wo ich meine Ernte unterbringen könnte. Schließlich sagte er: So will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann werde ich zu meiner Seele sagen: Seele, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freue dich. Da sprach Gott zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast? So geht es einem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht reich ist. Nun, in der Zeit war es nicht ungewöhnlich, dass Rabbiner, also Lehrer, als Schlichter, gar als Richter bei Rechtsstreitigkeiten gewirkt haben. Aber wir finden in diesem Text, dass Jesus diese Rolle ganz entschieden ablehnt. Ein bisschen zusammengefasst sagt er, Leute, ich bin gekommen, um euch zu zeigen, was wirklich wertvoll ist, was wirklich Halt hat. Nicht um dir zu helfen, dich gegen deinen Bruder durchzusetzen, dass du Geld bekommst. Dann diesem Gleichnis. Dieses Gleichnis ist allgemein als das Gleichnis vom reichen Kornbauer bekannt. Und in manchen Kreisen, nicht zuletzt in Kirchen, wird gern gegen die bösen Reichen ausgeteilt. Aber wir müssen uns hüten davor, wenn wir ein solches Gleichnis anschauen, das zu eindimensional, zu abgeflacht zu sehen. Sonst werden wir vieles verpassen, was Jesus uns sagen will, was sehr, sehr wertvoll ist. Was ist das? Also erstens, wir finden in diesem Gleichnis, dass Jesus ganz ausdrücklich sagt, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Und manche würden schreien, ja, die bösen Reichen, die sollten sich so habgierig sein. Aber ich frage euch, muss man Geld haben, um habgierig zu sein? Nö, ganz und gar nicht. Es ist meine Beobachtung, Menschen, die wenig bis kein Geld haben, können genauso vom Geld versessen sein wie Leute, die viel haben. Und das sagt uns etwas über unseren Herzen aus. Und ich denke, das ist gerade das, was für Jesus so wichtig ist hier. Dass wir in unseren Herzen reflektieren. Was ist die Einstellung meines Herzens zu allem, was ich habe und zu allem, was ich mir wünsche? In den letzten 100 Jahren haben manche auch noch versucht, Jesus als Sozialist oder gar Kommunist umzudefinieren. Aber das ist nicht richtig. Jesus hatte viele wohlhabende Unterstützer. Menschen, die richtig Kohle hatten, die richtig reich waren. Und wir finden nirgendwo, dass er jemanden, die Leviten, buchstäblich gelesen hätte, weil sie Geld hatten, sondern immer und immer wieder, wenn Menschen unbarmherzig waren, wenn sie geizig und habgierig waren, das ist, wo Jesus dann ganz klare und deutliche Worte gefunden hat. Hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn das Leben eines Menschen besteht nicht darin, dass er im Überfluss seines Besitzes lebt. Als Jesus sagt, denn das Leben eines Menschen besteht nicht darin, im Überfluss zu leben, also wo er von Leben spricht, hier ist nicht das Wort, also es gibt ein griechisches Wort für Leben, Bios, das kennen wir von Biologie und solche ähnliche Worte. Das ist aber nicht das Wort, was er hier benutzt. Es bezieht sich nicht auf unser körperliches Dasein. Das Wort, was er benutzt, sagt, hat mit der Qualität des Lebens zu tun. Und das Leben, sagt er, besteht nicht darin, im Überfluss vom Reichtum zu leben. Soll heißen, dass das, also Reichtum, erhöht nicht die der Lebenswert unseres Lebens. Übrigens, umgekehrt gilt es genauso, dein Leben ist nicht weniger lebenswert, wenn du wenig oder kein Geld hast. Jesus will uns ganz deutlich machen, dass unser Wert keinesfalls von irgendwelchen Reichtümern, von irgendwelchen Geldern abhängt. Aber Habgier, das ist etwas, was unsere Herzen richtig verdunkelt. Habgier bewirkt, dass wir alles für uns selbst behalten wollen und wir immer mehr Sorgen haben. Und man kann es immer wieder beobachten, wenn Menschen immer mehr Sorgen haben, dass sie nicht genug haben werden, selbst wenn sie immer mehr haben. Habgier kann nie genug haben, wird immer mehr haben wollen. Mir in den Sinn gekommen, man könnte das vielleicht mit Feuer vergleichen. Wenn wir hier zu unserer Feuerstelle rausgehen und ein Feuer anzünden und wir legen immer mehr Holz nach in der Hoffnung, dass das Feuer irgendwann genug hat und aufhört, das Holz abzubrennen, weil es schon genug hat. Blödsinn. So funktioniert das nicht. Das Feuer wird immer weiter brennen, wird immer weiter das Holz abbrennen. Je mehr wir draufpacken, desto mehr wird es brennen. Und so ist es mit Habgier auch. Wenn wir denken, wenn ich ein paar Millionen habe, dann bin ich völlig zufrieden, dann ist es genug. Ja, aber wenn wir unsere ganze Kraft, unser ganzes Denken, unser ganzes Leben da reinsetzen, auf diese erste paar Millionen zu kommen, ja, wenn wir es, selbst wenn wir es schaffen sollten, ja, die paar Millionen sind gut, aber das kann auch schnell weg sein, ich muss mehr haben. Wir sind so, wenn wir habgierig werden. Und das ist genau das, wovor Jesus warnt. Ich habe früher mit einem Mann zu tun gehabt. Ich würde schon sagen, dass er habgierig war. Der hatte wirklich ständig große Sorgen darum, dass er also pleite werden würde, dass er keine soziale Absicherung hätte. Der hatte Sorgen, dass er auf der Straße landet. Der hatte Sorgen, dass es in der Rente nicht reichen würde. Er hatte Sorgen über Sorgen. Und jedes Gespräch, was ich mit diesem Mann geführt habe, ging es immer wieder darum, dass er diese Sorgen hatte. Nun, du wirst dich vielleicht ein bisschen wundern, so wie ich mich gewundert habe, wenn du erfährst, also er hatte einen Job, seine Frau hatte einen Job, die würden eigentlich beide auch als krisensichere Jobs gelten. Die wohnten mietfrei in dem Haus seiner Eltern und er hatte über 100.000 auf der hohen Kante. Nicht gerade jemanden, der am Existenzminimum lang schabt. Aber diese Sorgen hatte er ständig, weil es nie genug sein konnte. Er war übrigens einer, der mir gesagt hat, also wenn ich 2 Millionen hätte, dann das wäre für mich, dann könnte ich sicher sein. Und ja, er hat sich selber was in die Tasche gelogen, weil mit der Einstellung könnte man nie genug haben. Und das ist genau das, wovor Jesus uns hier warnt. Hütet euch vor jeder Art von Habgier. Wenn Habgier in unseren Herzen wächst, dann werden wir für alle möglichen Ungerechtigkeiten anfällig. Weil für Habgier sind alle Mittel recht. Habgier wird für sich selbst jede Tat rechtfertigen, um an mehr ranzukommen. Und wir vermiesen uns auch selbst das Leben, weil wir nie genug haben können. Nun, ich habe vorhin gesagt, dass Jesus nicht bemängelt hat, einfach die Tatsache bemängelt hat, dass dieser Mann Geld hatte. Also die grundsätzliche Tatsache, dass er reich war, war nicht das Problem. Aber was war es dann, dass Gott ihn zum Schluss von diesem Text als Narren bezeichnet hat? Immerhin, ich meine, Jesus hat überhaupt kein Wort in diesem Gleichnis davon gesagt, dass dieser Mann irgendwelche Ungerechtigkeiten begangen hätte, dass er irgendjemanden unterdrückt hätte. Solche Dinge kommen da überhaupt nicht vor. Der Mann hat sich auf eine große, reiche Ernte gefreut. Was kann daran so verkehrt sein? Aber hier finden wir noch einen ganz wichtigen Punkt in diesem Text. Es ist unsere Selbstsucht, die uns zum Narren vor Gott macht. Es sind gerade mal 3 Verse in diesem Text, wo wir die Überlegungen des Mannes von dem Gleichnis hören. Und ich habe den Text hier auf eine Folie zurecht gemacht, wo ich Verschiedenes markiert habe. Naja, hätte vielleicht eine dunklere Farbe nehmen sollen, aber 12 Mal in diesen 3 Versen finden wir ich und mein. Es ging alles um sich selbst. Es war die Selbstsucht, die in seinem Herzen geherrscht hat. Und innerhalb von 3 Sätzen, 12 Mal, ich und mein. Und da zählen wir noch nicht mal dieses letzte Teil, wo er zu sich selber spricht und wo er selber das Objekt ist von du und dich. Das käme noch hinzu. Aber was hat uns Jesus an anderer Stelle gesagt, ist das zweitwichtigste Gebot. Das Wichtigste ist, dass wir Gott, unseren Herrn, ehren und lieben mit allem, was wir haben. Und das Zweite, hat Jesus gesagt, ist dem ähnlich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Von den Worten dieses Mannes finden wir sehr viel von der Liebe zu sich selbst. Aber wir finden überhaupt nichts, dass er bereit wäre, was abzugeben von seiner reichen Ernte, dass er ein Bedürfnis hätte, etwas von dem Reichtum, was er bekommen hat, mit jemandem anderen zu teilen. Also die Liebe zu selbst ist ganz deutlich. Aber Gott nennt ihn einen Narren, weil er nur an sich selbst gedacht hat. Und wenn er nur an sich selbst denkt, Entschuldigung, wenn wir nur an uns selbst denken, dann alles, wofür wir arbeiten, alles, was wir ansammeln, geht sofort verloren, wenn du dein Leben verlierst. Und wir wissen alle, das kann schneller gehen, als man denkt. Welchen Wert hat unsere Bemühung? Welche Bedeutung hat es, dass wir uns überhaupt einsetzen, um etwas zu machen, dass wir arbeiten? Wenn es alles nur auf uns selbst gerichtet ist, dann hat das keinen bleibenden Wert. Aber wenn wir auf anderen schauen, wenn wir den Wert der Gemeinschaft sehen, wenn wir unser Leben nach Gottes Maßstäben leben, dann finden wir, dass es eine bleibende Wirkung hat, wenn wir sehen, dass es weit über uns selbst hinausgeht. Der Mann ist reich beschenkt, aber denkt nicht daran, jemandem anderen etwas davon abzugeben. Kleiner Zwischenruf hier, auf die Pause-Taste drücken, wenn man so will. Ich halte es für möglich, dass es zwei, drei Leute hier sein könnten, die sagen, oh ja, ich kenne einen, der ist genauso. Der müsste diese Predigt hören. Der ist so geizig. Der müsste das mal hören. Ich möchte dich ermutigen an dieser Stelle, sei nicht bei dem anderen, sondern hör, was will Jesus zu dir sagen. Weil ich bin überzeugt, dass jeder Einzelne von uns, ich weiß, dass ich noch einiges in diesem Bereich zu lernen habe, jeder Einzelne von uns kann das eigene Herz überprüfen und überlegen, wo bin ich geizig? Wo bin ich habgierig? Denn es ist auch nicht so, dass es eine schwarz-weiße Geschichte wäre. Entweder Schalter an, Schalter aus. Sondern unser Leben ist viel mehr nuanciert. Unser Denken ist viel mehr nuanciert, wenn das ein Wort sein soll. Wenn nicht, dann habe ich gerade erfunden, aber macht man auch mal gern. Es gibt so viele verschiedene Schichten und es ist durchaus möglich, dass es gewisse Bereiche in unserem Leben gibt, wo wir großzügiger sein können, wo wir bereit sind zu geben. Und dann andere Bereiche, wo das Herz sich zuzieht, wo wir nicht so bereit sind zu teilen. Und Jesus möchte Zugang zu jedem Bereich deines Lebens haben, weil er dich in jedem Bereich deines Lebens segnen möchte, weil er dir in jedem Bereich deines Lebens Freiheit schenken möchte. Also wieder möchte ich betonen, es war nicht das Problem, dass der Mann Reichtum hatte. Es war die Einstellung seines Herzens. Das war der Knackpunkt. Ich habe mal mit einem Investmentberater gesprochen, der Christ ist, der in seiner Gemeinde sehr aktiv ist. Und er hat mir gesagt, dass Leute ihn manchmal auch gefragt haben, ist es biblisch, auf die Rente hinzusparen? Das ist ein bisschen eine Fangfrage eigentlich. Weil zu biblischen Zeiten hat es sowas wie Rente schlicht und einfach nicht gegeben. Das ist eine Errungenschaft der jüngeren Zeit, dass es die Möglichkeit gibt, dass man sagen kann, ab einem bestimmten Alter, da muss ich nicht weiter arbeiten, aber ich bekomme Geld. Früher, also gerade zu biblischen Zeiten, hieß die Rente die Kinder. Also die Leute haben keinen Zeitpunkt gehabt, dass sie gesagt haben, ab dann gehe ich nicht mehr arbeiten. Sie haben so viel gearbeitet, wie sie konnten, bis zum Ende ihres Lebens. Und von daher, wir finden keinen direkten Vergleich. Ich würde aber sagen, nein, es ist nicht Sünde, es ist auch nicht unbiblisch, auf die Rente hinzusparen. Es kann durchaus Sinn machen, aber wir müssen sehr aufpassen, wo hängen wir unser Herz dran? Und wenn man die Gelegenheit hat, etwas anzusparen, was auch zu biblischen Zeiten für die allerwenigsten Menschen überhaupt möglich war, wenn wir die Möglichkeit haben, etwas anzusparen, dass wir unser Herz nicht daran hängen. Und egal, ob du einen Rentenfonds hast oder was auch immer für Reichtümer du haben magst, frag dich, wie würde es dir gehen, wenn morgen plötzlich alles weg ist? Nun, ich weiß, werden ein paar Leute hier sein, die sagen, 20 Euro auf einmal. Aber es gibt auch manche, die vielleicht ein bisschen mehr haben. Ein Haus, ein Auto, Ersparnisse, Wertsachen. Wie würde es dir gehen, wenn das alles auf einmal weg wäre? Dass man enttäuscht wäre, dass man traurig wäre, völlig normal. Aber würde es bei dir eine existenzielle Krise auslösen? Gar eine Glaubenskrise? Würde es bedeuten, dass für dich die Welt zusammenbricht und du weißt nicht weiter? Seien wir ehrlich, für viele Menschen, viele von uns, wäre das der Fall. Und das ist eben die Frage, wo hängen wir unser Herz? Oder man könnte es auch so ausdrücken, sehen wir diese Sachen als unser oder sehen wir uns als Verwalter dessen, was uns anvertraut wurde? Jesus lädt dich ein, eine ganz andere Perspektive aufs Geld zu nehmen. Und wenn Gott, also zum Schluss von diesem Gleichnis, Gott sagt, du Narr, was ist eigentlich die Antidote? Wie können wir keine Narren vor Gott sein? Jesus hat auch gesagt, so geht es jedem, der nicht reich ist bei Gott. Wie können wir bei Gott reich sein? Die Antwort darauf heißt Großzügigkeit. Geben macht uns reich bei Gott. Es ist so, wir sind als Menschen dafür erschaffen, dass wir Gottes Wesen in dieser Welt widerspiegeln sollen. Das ist eigentlich der Grund, warum wir existieren. Um sein Wesen in dieser Welt zu widerspiegeln. Um ihn dadurch zu verherrlichen. Und das heißt, er fordert uns auch auf, ihm immer ähnlicher zu werden. Und er hat es uns schon vorgemacht. Er hat seinen Sohn gesandt. Er hat alles gegeben. Er hat das Reichtum des Himmels verlassen, weil wir ihm wichtiger waren. Und er hat als Mensch, als armer Mensch, auf dieser Erde gelebt. Und er hat alles für uns gegeben, auf das wir Anteil von seinem ganzen Reichtum haben können. Er hat es uns vorgemacht und wir sind eingeladen, von ihm zu lernen. Geben ist das, was unser Herzen vor Verhärtung, vor Geiz, vor Habgier schützen kann. Vor einer Woche etwa habe ich meinen Artikel für den neuen Gemeindebrief geschrieben. Der Gemeindebrief liegt seit heute aus, erstmalig mit buntem Deckblatt. Und also mein Artikel nehme ich meist den Monatsspruch für den jeweiligen Monat und schreibe etwas darüber. Da habe ich nicht schlecht geguckt, als ich den Monatsspruch für Oktober gesehen habe. Meines Wissens ist ein absolutes Novum. Der Monatsspruch kommt aus den Spätschriften. Aus diesen Schriften, die ein Großteil der Christenheit, übrigens auch die Juden, nicht als kanonisch, also nicht als wahrer Anteil der Bibel betrachtet. Und naja gut, also weitere Gedanken, die ich da zu diesem Aspekt habe, da kannst du einen Gemeindebrief nehmen und lesen, was ich dazu geschrieben habe. Aber der Vers, den wir da finden. Kommt aus einem Buch namens Tobias. Ja. Kapitel 4, Vers 8. Und da heißt es, wie es dir möglich ist, aus dem Vollen schöpfend, gib davon Almosen. Wenn dir wenig möglich ist, fürchte dich nicht, aus dem wenigen Almosen zu geben. Ganz kurz zu dem Zusammenhang von diesem Vers. Es geht darum, dass ein Mann meint, dass er bald sterben müsse, und er redet mit seinem Sohn. Und er gibt ihm verschiedene Anweisungen und Rat und sagt ihm diese Worte unter anderem. Er ermutigt ihn, selbst wenn er wenig hat, dass er dennoch geben soll. Es ist etwas, was für uns gerade in unserer Welt und unserer Gesellschaft vielleicht verrückt erscheint. Nee, wenn man wenig hat, sollte man gar nichts geben. Aber die Bibel sagt uns immer und wieder, selbst wenn du nicht so viel hast, gib etwas davon. Warum? Weil Gott will, dass du arm bist. Gott will dich reich beschenken. Aber er weiß, wenn du alles für dich behältst, und dann ist es egal, ob das viel oder wenig ist, wenn du alles für dich behältst, dann zieht sich dein Herz zu und dann wirst du richtig arm. Und dann bist du ein Narr vor Gott. Die Antidote, die Antwort darauf ist, von ihm zu lernen, was es heißt, großzügig zu sein, was es bringt, großzügig zu sein, was für ein Segen das ist für andere, aber wir stellen fest, auch für uns selbst. Also dieser Vers von dem Monatsspruch, der Mann ist im Prinzip genau das Gegenteil von dem reichen Kornbauer, von dem Mann in dem Gleichnis. Dieser Mann sagt, auch wenn du wenig hast, gib etwas davon. Und er denkt, auch wenn ich sterbe, dann weiß ich, wo ich hinkomme. Und ich weiß, wem alles wirklich gehört. Jesus lädt dich ein, zu entdecken, wie befreiend es ist, reich bei Gott zu sein. Amen.